Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge des Wegebedarf-Podcasts. Heute geht's um die Digitalisierung, nämlich darin, wie du als klassischer mittelständischer Unternehmen Chancen der Digitalisierung erkennen kannst, wie du die werten kannst und wie du die auch umsetzt. Und die Frage ist, wie machst du das denn als normaler Unternehmer? Dafür habe ich heute wieder zwei sehr spezielle Gäste. Ihr wisst, ich habe ja immer sehr spezielle Gäste. Und worum geht's? Du musst ja eigentlich immer alles gleichzeitig machen. Du musst dich digitalisieren und gleichzeitig persönlich und menschlich so unentbehrlich aufstellen, dass du am Ende ja deine Marktposition verteidigst. Das ist eine gigantische Herkulesaufgabe. Und genau dazu habe ich die zwei Experten an Bord genommen, die uns nämlich genau das erklären, wie man die Chancen für digitalisierte Geschäftsmodelle erkennt, wie man die auch systematisch bewertet, wie man die auch finanziert, wie man die umsetzt und am Ende, ein tolles Wort, wie man die auch boostet. Also herzlich willkommen, Christine Günther und Oliver Fietz heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Hallo Ulrich.
Hallo, grüß dich Ulrich.
Die beiden kommen von der DigiStab GmbH. Man könnte fast sagen, das ist wie eine digitale Stabstelle für Unternehmen, ist das so?
Genau, das ist auch eigentlich deutsch ausgesprochen, so ganz konservativ, Digitalstab.
Ach, Digitalstab.
Das war auch der Gedanke dahinter, also dass sich nicht jeder eine digitale Stabsabteilung leisten kann. Und uns kann man sozusagen dazu holen, wenn es die Aufgaben gibt.
On demand. Sehr genau. Schön. Natürlich werden wir im Podcast beide Seiten beleuchten, nämlich was ihr für Unternehmer, kleine, selbstständige KMUs von nix bis 50, 500 Mitarbeiter in der Größenordnung tun könnt. Und natürlich wollen wir auch für unsere Hörer eure Unternehmergeschichte beleuchten, zu sagen, wo, was war die Gründungsidee, was war euer Antrieb, wo ist es gut gelaufen und wo gab es einfach auch mal, wie sagt man so schön, vor der Koffer und wie habt ihr das auch gelöst? Also so ungefähr, das wäre das, was wir in der Folge tun. Mal zwei Takte noch zu, damit ihr Zuhörer wisst, wen haben wir denn da? Ist eine interessante Geschichte. Die Christine und ich sind beide Mitglied in der Fachgruppe Nachfolge beim KMU-Beraterverband. Und da war einmal ein Thema zu sagen, naja, so Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung ist ja für eine Nachfolge auch ein spannendes Thema. Und dann habe ich gesagt, aber davon kann man doch alleine nicht leben, von der Digitalisierung der Nachfolge. Macht ihr denn auch sonst noch Geschäft? Und das war natürlich der Grund zu sagen, ja, eigentlich sind wir viel breiter aufgestellt und dann haben wir uns unterhalten und dann kamen eigentlich die Themen, die wir heute besprechen, raus zu sagen, es ist ja eigentlich immer so, wenn man was verändert, ob man eine Nachfolgesituation hat oder ob ein Investor kommt, ob es einfach wie im Moment Krise, eigentlich muss man ja immer gucken, wie bleibt man zukunftsfähig. Und ob das jetzt die Einigung mit Management, mit Gesellschaftern, mit Investoren und anderen Dingen ist, man braucht eigentlich, genau wie du sagst, so eine strategische Stabstelle, die man on demand dazu zieht, weil wer hat denn die Dinger schon an Bord? Also wir Kleinen haben das nicht an Bord. Und Christine ist eigentlich Informatikerin, die sich ja zuallererst, wie man das klassischerweise macht, mit Softwareprojekten und Technologieentwicklung beschäftigt hat. Aber so die eigentliche Leidenschaft, wenn ich es richtig verstanden habe, du ergänzt, wenn es fehlt, das Thema Innovationsmanagerin und Beraterin in unterschiedlichen Branchen, wenn es um das Thema Investition in neue Technologien geht. Machen wir das nicht, können wir das entscheiden. Und Oliver ist auch nicht nur langjähriger Geschäftsführer, wie Christine auch, und Thema Expertise im Aufbau und Entwickeln von digitalen Geschäften, sondern ihr beide habt ja auch zusammen ewig lange immer Entscheidungen getroffen bei Investitionen. Gehen wir da rein oder nicht? Da habt ihr wie viel Digitalprojekte am Tag angucken müssen? Eine Menge.
Also das ist, wir kennen uns eben aus der Zeit, wo wir beide im Bereich Investmentmanagement, gerade Startup-Finanzierung gearbeitet haben. Mein Fokus war da eben die Softwareprojekte und Technologie-Startups.
Die Einschätzung. Mhm.
Genau. Und wenn du dort Investmentmanager bist, hast du eben pro Woche vielleicht 30, 40 Business Cases auf dem Tisch, wo du relativ schnell sagen musst, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, die besten lädst du dann ein und da kriegt man schon eine gewisse Routine und einen gewissen Blick einfach dafür, auch natürlich mit den ganzen Verhandlungen später mit der Finanzierungsrunde. Vor der Finanzierung ist immer schon wieder der Gedanke bei der nächsten Finanzierungsrunde. Man muss eigentlich permanent überlegen, beweisen, taxieren, wie das Ganze gut funktionieren kann.
Ja. Genau, das wollen wir heute auch wissen. Ja. Weil diese Expertise zu sagen, man hat hunderte von Projekten auf dem Tisch, die natürlich alle anders sind. Und einzuschätzen, läuft das, investieren da Leute rein, kriege ich für den Euro, den ich da reinstopfe, auch wieder entsprechend viel raus. Das hat man natürlich als normaler KMU, ist völlig ausgeschlossen, die Expertise. Und deswegen wollen wir mal wissen, was natürlich nachher die Erfolgsfaktoren sind. Starten wir mal am besten gleich mit der ersten Frage.
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Wenn man gerade jetzt in Krisenzeiten als Unternehmer vor so einer Herausforderung steht, sich zu digitalisieren, und dabei ja irgendwie neue Produkte, neue Märkte, neue Zielgruppen investieren zu müssen, aus dem laufenden Geschäft, mal wirklich auf den Punkt gefragt, wie findet man als Unternehmer denn im bisherigen Geschäft oder nahe dabei, wie findet man denn digitalisierbare Geschäftsmodelle aus dem laufenden Betrieb? Wie macht man das?
Also ich glaube, der Schritt ist zu groß zu sagen, ich finde jetzt gleich das neue digitalisierbare Geschäftsmodell. Mhm. Der erste Schritt sollte wirklich sein, mal ganz genau sich zu hinterfragen, wo bin ich eigentlich wirklich gut? Also was kann meine Firma wirklich gut, was können meine Mitarbeiter richtig gut, wo kann ich vielleicht auch wirklich punkten? Und das sind manchmal Dinge, die vielleicht gar nicht so branchenspezifisch sind. Und dann mit diesen Stärken wirklich nochmal zu überlegen, und was kann ich eigentlich damit vielleicht noch machen? Ja, also das muss noch nicht mal unbedingt die eigene Branche sein, auch wenn man da nicht gleich immer davon wegspringen muss, ja. Sondern ich glaube, sich auf seine Stärken zu berufen und dann wirklich nochmal mit ein paar Leuten, die vielleicht auch nicht direkt aus dem eigenen Team sind, so ein bisschen interdisziplinär nochmal vielleicht einen aus der Kundschaft, einen von einem angrenzenden Unternehmen sich schnappen und einfach mal so ein bisschen, wie hast du immer so schön gesagt, drauf rumhirnen, ja. Und da nochmal so ein bisschen einzusteigen, was es da für Ideen gibt, sich inspirieren zu lassen, was gibt es vielleicht auch aktuell für Trends, das ist so eine Sache, aber der wichtigste Quell sollte immer sein, was sind eigentlich die Kundenbedürfnisse? Also man muss wirklich gucken, und das müssen noch nicht mal deine bestehenden Kunden sein, auch wenn die vielleicht erstmal deine Prämisse sein sollten, dass die auch zufrieden mit dir sind, aber wirklich mal zu gucken, gibt es denn da gerade Bedürfnisse am Markt, ja, die ich vielleicht befriedigen kann mit meinen Stärken? Und sich dann an ein Geschäftsmodell ranzurobben, das ist so Schritt zwei. Das ist tatsächlich schon fast so ein bisschen methodisch, technisch, wie man da eine Optimierung reinkriegt. Und das Wichtigste ist immer erstmal den Kundenbedarf zu erkennen, seine eigenen Stärken zu erkennen und zu gucken, gibt's da was, was man übereinander legen kann.
Und das ist dann zum einen der Blick nach innen, ne, was du sagst, die eigenen Stärken erstmal zu erkennen, die gar nicht so offensichtlich vielleicht auf dem Tisch liegen. Mhm. Und dann zum Zweiten der Blick nach draußen, was machen Wettbewerber? Okay, das ist sehr offensichtlich, aber woran werden Kunden auch gewöhnt mittlerweile? Also Beispiel Software as a Service, kennt ja jeder, auch aus dem privaten Bereich. Mhm. Man zahlt nicht mehr für die Steuersoftware als CD-ROM einmalig irgendwas, sondern hat so einen monatlichen Betrag.
Monatsabo.
Genau, kennt man ja, ne? Und das ist ja auch etwas, wo Kunden sich dran gewöhnen an solche neuen Geschäftsmodelle. Und die kann man auch spiegeln auf das eigene Unternehmen und selbst im B2B-Bereich. Also man verkauft an andere Unternehmen. Also Beispiel der Batteriehersteller oder der Gabelstaplerhersteller, der nicht mehr den Gabelstapler verkauft, einmalig für 80.000 Euro, sondern vielleicht per Hub bezahlt wird. Ja, wie oft der im Einsatz ist. Mhm. Ne, diese Modelle, das ist ja eine...
Hat man beim Kopierer ja schon früh angefangen. Ja,
genau.
Nicht den Kopierer mal kaufen, sondern für die Kopie bezahlen.
Genau, das sind also Trends, an die Kunden sich gewöhnen, die man aufgreifen kann und die einem in Kombination mit den eigenen Stärken, die man erkennt und den Marktchancen, die sich da ergeben, das zusammen ist dann sozusagen, sind die Elemente, aus denen man dann neue Dinge bauen kann am Reißbrett.
Und man muss auch wirklich sagen, dieses Thema Innovation, ein neues Geschäftsmodell und so, das klingt alles immer so unglaublich kreativ. Aber man muss wissen, dass 80% der erfolgreichen Geschäfte und Geschäftsmodelle der letzten, ich glaube, 40, 50 Jahre, sind alles im Endeffekt Adaptionen und Kopien und angepasste Varianten, die es schon gab. Also es ist häufig so, es gibt ganz viele Muster, da gibt es auch bei St. Gallen, gibt es da ganz viele, die sich damit beschäftigen. Du hast im Endeffekt so 40, 50 Geschäftsmodellmuster. Wie was funktionieren kann, sowas wie Razor und Blade, ne? Also von wegen, man verkauft den Rasierer total günstig und die Klingen sind super teuer. Das sind so, ne? Das sind solche Prinzipien. Und mit denen kann man auch spielen und mal gucken, was würde denn passieren, wenn ich jetzt das, was ich tue, umwandle auf dieses neue Geschäftsmodellmuster. Was sind da für mich für Chancen drin? Also es gibt so unterschiedliche Stoßrichtungen, über die man dort versuchen kann, mal rauszufinden, wo ist denn da für mich was drin? Also Kunden nutzen, mal das eigene Geschäftsmodell vielleicht nochmal drehen in eine andere Richtung und die eigenen Stärken zu beleuchten. Das sind so unterschiedliche Wege, mit denen man da mal anfangen kann.
Ich freue mich ja immer, wenn ich Sachen wiederentdecke, die man vor 30 Jahren schon gemacht hat. Ja. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal eingeführt, dass ich nicht mehr per Lieferung bezahle, also lange vor Amazon Prime, also ich habe ja vor 20 Jahren verkauft, also ist viel länger her. Und so habe ich gesagt, nee, ich mache eine monatspauschale Flatrate von irgendwie 60, 70, 80, 90 Euro pro Kunde. Und deswegen bestellen die auch bei mir, weil sie die Flatrate ja schon bezahlt haben. Mhm. Und dann muss ich denen nicht mehr irgendwie wie viel pro Lieferung bezahlen. Und ich war überhaupt der Erste in der Branche, der pro Lieferung Geld genommen hat. Also das ist schon, deswegen freue ich mich immer zu sagen, ja, da war mal früher dran. Genau. Und wenn man sich dann da so ran, sagtest du, gerobbt hat, wie baut man denn so ein digitales Geschäftsfeld denn dann sukzessive auf? Weil das hört sich ja so ein bisschen experimentell an.
Ja, ist es auch. Also ich meine, im Endeffekt ist das eigentlich so ein großes Labor. Ja, da muss man mit ganz viel Neugier und ganz viel, würde ich auch mal sagen, Stressresistenz ran. Weil nicht das Erste, was ich mir ausdenke, wird vermutlich das sein, mit dem ich dann am Ende erfolgreich bin. Also das ist etwas, das muss man wirklich lernen, denn man verliebt sich sehr gerne in eine Idee. Und das ist der totale Tod. Also man darf niemals an dieser ersten Idee so kleben, weil man persönlich so verliebt ist in diese Idee, sondern man muss das immer verproben. Man muss im Endeffekt sagen, hinter dem Konzept, was ich da jetzt mir überlegt habe, das hat ja mit Sicherheit auch Hand und Fuß, was für Annahmen hängen dahinter? Mhm. Ja, meinetwegen, das ist die und die Zielgruppe und die Zahlungsbereitschaft und die Zahlungshäufigkeit und so weiter und so fort. Und dann muss ich das einfach mal verproben. Also dann muss ich mal mit Kunden reden, dann muss ich das mal mit kleinen Tests ausprobieren. Und dann wird sich relativ schnell zeigen, ob das, was ich mir da jetzt ausgedacht habe am grünen Tisch, ob das wirklich so ist und ob das alle anderen auch so super finden wie ich. Oder ob das vielleicht irgendwie doch nicht so toll war, wie ich das gedacht habe. Und dann muss man aber auch loslassen können, weil das ist, tut ja überhaupt nicht weh. Das ist ja super. Alles, was ich da an neuen Informationen und Insights bekomme, ist doch total toll. Das hilft mir ja, besser zu werden und das so zu modellieren, dass es am Ende erfolgreich wird.
Das tut natürlich so einem kleinen selbstständigen KMU-Unternehmer wie mir uns weh zu sagen, wie, die erste Kuh fliegt nicht. Wie viele Kühe muss ich denn an den Start schicken, dass eine fliegt? Gibt es da einen Erfahrungswert?
Aber vielleicht dazu noch einhakend. Ja, oftmals ist ja so, dass der Unternehmer eine tolle Produktidee hat.
Ja, haben wir ganz also, viele immer.
Andere ganz simples Beispiel, wir sind gerade im Gespräch, da geht es um Kaffee mit Funktion. Mhm. Also ein Kaffee, der irgendeine spezielle Funktion erfüllt.
Bügeln.
Und das ist vielleicht nein, eher so Gesundheit, okay. Immunsystem stärken oder abnehmen oder Fitness oder was auch immer. Und die Frage, das ist also jetzt erfunden von dem Unternehmer, der sagt, da habe ich das kreiert und das schmeckt und das ist richtig eine tolle Sache. Aber wo ist hier das Kundenbedürfnis? Will der Kunde das kaufen wegen der Funktion, weil er abnehmen will? Oder will er primär einen guten Kaffee trinken und nebenbei noch irgendeinen Effekt haben? Das weiß der Unternehmer in dem Moment noch nicht. Und dem nähern wir uns eben mit diesem Verproben, was die Christine gerade ausgeführt hat. Und da kommen wir vielleicht über Umfragen und über Online-Tests und so weiter irgendwann zu dem Punkt, dass von diesen ganzen Funktionen, sagen wir mal, das Thema Abnehmen das Interessanteste ist. Das ist die erste Stufe. Okay, wir wissen jetzt also, scheinbar die Funktion Abnehmen ist die interessanteste. Und da ist auch das Abnehmen wichtiger, als jetzt, dass es in Kaffeeform ist. Dann machen wir auf dieser Basis, dieser Annahme, dann weitere Tests und kommen dann irgendwann immer feingranularer bis zu dem Punkt, dass wir feststellen, naja, also Abnehmen ist das Thema, damit müssen wir in die Werbung gehen. Das ist das Zugpferd, wo eine Zahlungsbereitschaft ist, die wir auch verprobt haben. Und dann stellen wir weiter fest, naja, Kaffee ist auch interessant, aber lieber ein kalt aufgebrühtes Getränk, ja, oder lieber noch eine Creme dazu oder sonst irgendwas. Das stellen wir dann alles fest, sodass wir dann ziemlich sicher wissen, mit welchem Produkt wir jetzt wirklich als erstes in den Markt gehen und sind wohlwissend ausgegangen davon, dass der Unternehmer mal Kaffee zum Abnehmen.
Und der hatte vielleicht eine Kaffeerösterei und hat gemeint, das wäre jetzt cool.
Genau.
Aber eigentlich kommt da eine Limo raus, die abnimmt.
Genau. Und der Kaffee vielleicht auch noch. Aber
vielleicht,
nicht das Flak, also das Flaggschiff.
Das erklärt natürlich auch eure Stabsstelle, weil alleine als Unternehmer ohne, der Podcast heißt ja Wegebedarf, weil wir ja Wegbegleitung machen. Also wenn ihr die Wegbegleitung für den Unternehmer macht, also diese professionelle Wegbegleitung, dass wir aus dem Abenteuern durchaus coole Systematik machen und sagen, wenn wir da dranbleiben und die Schwerkraft permanent überwinden, dann haben wir vielleicht 5 Kühe am Start und die 6. oder 7. fliegt dann und dann ist gut. Und die hätten wir aber als alleine unbegleitet Unternehmer nicht an den Start geschickt. Dann hätten wir uns möglicherweise mit der ersten Kuh, hätten wir uns wahrscheinlich irgendwie möglicherweise mit dem Kopf durch die Wand gerannt.
Ich glaube, das Gute ist, wenn man das als Team macht, dass man auch sehr viel Geld dabei sparen kann, weil man mit sehr schlanken Mitteln diese Verprobung durchführen kann. Und da kommt auch wieder das, was du eingangs ja so höflich gesagt hast, dass wir uns schon so viele verschiedene Geschäfte angeschaut haben und da ein bisschen so diesen Röntgenblick haben. Mhm. Was kann funktionieren, was nicht? Worauf müssen wir Wert legen? Worauf weniger? Und indem man dann diese Hauptstellschrauben sich anguckt und die verprobt, da spart man halt Zeit und Geld. Ja. Und das ist dann in der Paarung mit dem exzellenten Produkt-Know-how und dem Markt-Know-how des Unternehmers die richtig richtige Kombination, um in einer relativ überschaubaren Zeit von wenigen Monaten eben ein komplett neues Geschäft einzuführen. Ja.
Auch wenn das jetzt mal einen oder anderen Hörer nicht mecken mag, aber eines der ersten Learnings wäre zu sagen, die erste Kuh fliegt nicht. Gibt einfach mal diesen Glauben zu sagen, ich habe eine coole Idee und die rockt jetzt den ganzen Laden für die Zukunft, gib die einfach mal auf. Das tut natürlich jetzt weh, weil wir sind ja schon ein Stück weit verliebt in unsere Ideen und Produkte und was wir alles toll machen. Aber am Ende ist das, glaube ich, einer schon mal eine wichtige Botschaft zu sagen, glaub nicht, dass die erste Kuh auch fliegt.
Und vor allem die Daten haben recht. Also das ist, glaube ich, etwas, was gerade Unternehmern, die ja durchaus, sag ich mal, auch einen starken Charakter haben müssen, ja, auch durchaus mal schwer fällt, wenn man selbst eine gute Idee hat, ja, dass einem dann der Markt, die Daten, diese Verprobung einfach veranschaulichen, so ist das noch nicht die richtige Idee. Und dass man darauf dann auch wirklich vertraut, das braucht doch eine gewisse Größe, wirklich auch dann wirklich dem Markt und dem Kunden und diesem Kundennutzen diesen Fokus einzuräumen und zu sagen, auch wenn ich vielleicht lieber Kaffee mit Karamellgeschmack hätte, sagen aber 80% meiner Zielgruppe, mir ist jetzt aber Vanille lieber. Und dann mache ich halt den Vanillekaffee und nicht den Karamellkaffee, weil noch nicht ich soll ihn ja trinken, sondern meine Kunden. Ja.
Und es braucht ja eine gewisse Größe, loslassen zu können. Ja,
genau.
Die ist nicht so leicht.
Das ist nicht so leicht, ja.
Nee, gerade bei, ich sag mal, so Kollegen wie bei uns mittelständische Unternehmer, das ist echt ein Sprung. Ja. Muss man können und wollen.
Und zum Thema, die erste Kuh mag nicht fliegen, da ist natürlich die Antwort, so machen wir das auch gewöhnlich, dass wir mit mehreren Dingen parallel in diesen Prozess reingehen. Nicht komplett unterschiedliche Dinge, das wäre zu komplex, aber Dinge, die nebeneinander liegen, die man parallel weiter testet und dann nachher immer Auswahlentscheidungen trifft, bis man dann das am weitesten hat, was dann wirklich das gute Projekt ist.
Du hattest eben was von Röntgenblick gesagt, gibt es da so 2, 3 Kriterien oder 4 oder 5, wo er als allererstes immer hinguckt? Was sind so die Big 5?
Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
Also Kundennutzen, definitiv.
Definitiv, okay.
Management,
ja,
ganz, ganz entscheidend. Mhm. Also nur mal als Beispiel, es gibt den Unternehmer, der jetzt diese Kaffeefunktion da in den Markt bringen möchte. Und das ist, sagen wir mal, eine andere Art von Geschäft als die Rösterei, sagen wir mal, als das klassische.
Als Beispiel.
Mhm. So. Und jetzt ist ja die Frage, wie wird denn der Erfolg gemessen von diesem neuen Thema? Das hat ja andere Erfolgsfaktoren als jetzt der geröstete Kaffee. Und wer ist da verantwortlich für? Kann derjenige, der das neue Geschäft verantwortet, das relativ autark entscheiden? Mhm. Oder ist das die gleiche Person, die auch das Röstereigeschäft betreibt? Also das hat ein bisschen was damit zu tun, wie erfolgreich oder wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses neue, andersartige Geschäft auch überhaupt zum Erfolg führen kann. Das hat was mit der Managementfähigkeit zu tun und auch mit den Strukturen und den Zielen, die in dem Unternehmen vorherrschen und auch einer Fehlertoleranz und, und. Das ist also ein zweiter,
das ist ein guter Punkt, ja, definitiv. Punkt. Mhm.
Ja. Neben dem Kundennutzen, aber uns fallen noch mehr Punkte ein.
Ja. Mhm. Also letzten Endes hängt es ja auch ein bisschen davon ab, um was es sich dreht. Also so ein autarkes Startup, was ich auf der grünen Wiese bauen kann, ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich bei einem bestehenden Mittelständler sage, ich möchte jetzt hier noch ein zweites Standbein mit einem Neugeschäft aufmachen. Und dann kommt eben ganz enorm dieser Aspekt, also wir nennen das immer, gibt es ja im Markt diesen Begriff der Ambidextrie, ne? Beidhändigkeit. Ne? Also ich auf der einen Seite optimiere ich als Mittelständler und da bin ich richtig gut drin, meine bestehenden Prozesse, mein Geschäft, da kenne ich mich super gut aus. Und was eben das ist, wo wir unterstützen, ist eher dieses andere Thema zu sagen, Neugeschäft, links und rechts gucken, andere Dinge ausprobieren. Und das haben wir jetzt ganz viel über das Geschäftsmodell und über die Sache an sich gesprochen. Aber was das ja braucht, ist der Nährboden, auf dem das dann auch funktionieren kann. Also habe ich denn überhaupt eine Organisationsstruktur, eine Führungskultur, die damit klarkommt, dass da jetzt irgendwie was Neues entsteht, was vielleicht nicht den alten Maßstäben entspricht. Ja, also wie ist das denn mit meinen Mitarbeitern? Sind das die Alteingesessenen, die da mit Naserümpfen drauf gucken werden und sagen, ah, die spinnen da rum und wir machen hier das richtige Geschäft und so. Ne? Also das sind ja ganz viele Aspekte, auf die man achten muss, wenn man sowas in einem bestehenden Unternehmen einführt, dass man eben vermeidet, und das ist so ein bisschen jetzt dieser Innovationshintergrund, den ich habe, da darf man nicht in die Falle tappen, dort irgendwie so ein Innovationsblase zu hypen und zu sagen, das sind jetzt die coolen Neuen und die kriegen ganz viel Geld und die dürfen sozusagen sich da auskaspern und sind völlig losgelöst, und wenn die dann irgendwann mal zurückkommen sollen und integriert werden sollen, wenn man merkt, ach, das könnte funktionieren, dann gibt es dann meist so eine Abstoßungsreaktion.
Also wenn man sich vorstellt, eine Kaffeerösterei, Traditionsbetrieb, Handwerk, und wir kommen jetzt mit Abnehm-Limo. Genau. Also nur weil die dritte Kuh mit der Limo fliegt und die noch in Vanillearoma, dann könnte das natürlich schon sein, dass das ein kulturelles Durcheinander in dem Laden gibt, zu sagen, haben diese noch alle? Genau. Und damit hast du natürlich auch nicht gerade den, also insofern dann den Bock geschossen, aber in die falsche Richtung.
Genau. Und dann ist es eine Frage der Priorisierung. Jetzt nehmen wir mal an, Abnehm-Kaffee wäre jetzt das Richtige, die richtige Kuh gewesen. Und jetzt geht es darum, machen wir jetzt die Charge mit dem Abnehm-Kaffee oder rösten wir die Charge für den klassischen Kaffee? So, was hat denn jetzt Vorrang in einer knappen Ressourcen? Und mit dem klassischen Kaffee verdiene ich heute Geld, mit dem Abnehm-Kaffee vielleicht erst übermorgen. Heute ist die Marge noch negativ. So, wie priorisiere ich als Unternehmer? Und ab wann sage ich, dieser neue Kaffee ist ein Flop? Oder, nee, da braucht einfach noch Zeit.
Ja.
Also das dürfte Unruhe geben, wenn du dann die Leute in der Rösterei stehen hast. Die wollen ja bezahlt werden, die können ja auch rechnen. Und wenn es ein transparenter Laden ist, dann wissen die ja, wenn die involviert sind, dass wir gerade Geld vernichten. Und die haben dann natürlich auch Angst um ihre Löhne und Co. Genau. Das sind, ja, also ich meine, ja, Zuhörer rauf und runter, das sind ja alles Problemstellungen. Da werden wir ja davor stehen, oder? Wenn wir was Neues anfangen.
Ja. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man bei diesem Inkubationsthema, nenne ich es jetzt mal, da geht es wirklich darum, Fehlentscheidungen, auch finanzielle Fehlentscheidungen, möglichst gering zu halten. Weil wir erstmal mit relativ wenig Aufwand kann man gewisse Annahmen überprüfen und man zieht ja parallel immer schon den Businessplan so ein bisschen mit. Ne? So dass am Ende von so einem Prozess eigentlich eine Investitionsentscheidung steht. Ja, also Ziel ist es ja, aus den 2, 3 Ideen, die man da so am Anfang aus weiß für Quellen auch immer, haben wir drüber gesprochen, kreiert hat, diese Küchen, die schicke ich auf die Weide und fange an, die zu füttern und guck mal, welches davon wird fett. So. Und welches hat das Potenzial, richtig gut zu werden. Und dann muss ich ab einem gewissen Punkt, muss ich sagen, so, wir haben das jetzt ausreichend verprobt, wir haben es modifiziert, wir haben Marktzahlen, wir haben vielleicht erste LOIs von Kunden, die sagen, wir wollen es haben. Wir haben eine Idee, was wird uns das kosten? Wir haben erste Rechnungen, was wir investieren müssen. Mhm. Und dann steht eine Entscheidung an, die gut unterfüttert ist, wo man sagen kann, okay, wir brauchen eine Summe X. Ja, und dann wird da vermutlich in 2, 3 Jahren eine Summe Y dabei rauskommen. Und dann kann man das valide und vernünftig in seinem Unternehmen auch vertreten.
Das wäre eine gute Überleitung auch zum Thema Banken und Finanzierung. Ja. Weil am Ende müssen wir ja möglicherweise wohin gehen und sagen, ich bräuchte da mal ein bisschen Kohle. Ja. Tun wir einfach eine glatte Zahl, wir bräuchten nochmal 1 Million für dieses neue Projekt. Wie verklicken wir das denn jetzt einem Finanzierungspartner?
Ja, ich glaube, das Schöne ist ja, wenn man das getan hat, diesen Weg wirklich verfolgt hat, dann hat man ja alles an der Hand, um dem das zu erklären. Ja. Das Problem ist ja, wenn ich irgendwo hingehe und über Geschäfte rede, auch gerade Digitalisierungsprojekte.
Eine unverprobte Idee.
Ne, mit Unverprobten, und da kennen sich vielleicht auch beide noch nicht so richtig gut aus. Die Bank ist jetzt nicht der Digitalisierungsexperte, der Mittelständler hat vielleicht auch noch nicht viele Projekte in der Richtung gemacht. Das heißt, da sitzen zwei Leute an einem Tisch, die sich beide damit nicht so richtig gut auskennen, und dann ist eine gewisse Unsicherheit im Raum. Und die Bank, die finanziert natürlich auch nicht so gerne Dinge, wo sie nicht so ganz sicher ist, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn ich aber so einen Prozess vorne dran gemacht habe, als Unternehmer mit einem wirklich soliden Entscheidung dahin gehe und sage, ich kann dir das beweisen, dass das vermutlich gut funktionieren wird, und das und das und das sind die Fakten und das ist meine Zielgruppe und so habe ich mir das ausgerechnet, dann habe ich meine Argumentation, habe ich quasi schon komplett auf dem Tisch liegen.
Das ist ein bisschen so wie beim Aufstellen des Jahresabschlusses, wenn ich unterjährig schon buche, da muss ich das nicht alles am Jahresende auf einmal machen und überlegen, wo nehme ich jetzt die ganzen Belege hin. Und genauso machen wir das eigentlich auch in diesem Prozess, dass wir vom ersten Tag an schon wissen, dass hinten am Ende etwas stehen muss, was die Bank überzeugt zum Beispiel. Oder die Familie, der Familienbeirat.
Gesellschafter oder sowas.
Genau.
Ja, das ist cool, weil dieses Thema unbekanntes Terrain, bei uns im Rheinland, wenn wir so einfach nichts, die meiste Ahnung haben, aber dafür dort entscheiden. Also das wird dann schwierig, weil damit findet man ja tatsächlich Leute, die solide Entscheidungen treffen wollen, dann wird es schwer. Also von dieser Verprobungsprozess, ich glaube, den machen sich viele gar nicht so klar, wie wichtig der ist, auch gerade mit Hinblick auf den, wer muss dann am Ende, ob Familienbeirat oder Bank oder wer auch immer dann mitbestimmt, was wir dann für einen Kurs auch gemeinsam getragen hinkriegen. Das ist echt eine Entscheidung. Für mich als meistens One-Man-Show, ich so, ja, passt schon, aber trotzdem versenke ich dann natürlich auch einen Haufen Geld an manchen Stellen. Wenn ich das alles wiederkriegte, was ich schon versenkt habe, in irgendwie nicht fliegende Kühe, das wäre auch schon einiges. Wir hatten ja mal den Begriff Zukunftsfähigkeit immer mal wieder im Raum. Wie würdet ihr den denn definieren?
Ja, das hat viele Aspekte. Also ich glaube, das Thema Zukunftsfähigkeit, das muss man sich für jedes Unternehmen, muss man sich die unterschiedlichen Kacheln angucken. Also wenn man so in der Gesamtheit guckt, was kann die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens beeinflussen? Da gibt's ja extrinsische und intrinsische Faktoren, wenn man das mal ganz hochtrabend ausdrücken möchte. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, wie Regulatorik, Naturkatastrophen, Lieferengpässe, Tod und Teufel. Und es gibt natürlich Dinge, die kann ich sehr wohl beeinflussen. Ja, das ist meine Führungskultur. Habe ich meine Prozesse digitalisiert? Habe ich mir Gedanken über meine Zielgruppe gemacht? Habe ich denn eine aktive Beobachtung des Marktes? Gucke ich denn überhaupt links und rechts, was da so passiert? Ja? Also da gibt es ganz viele Faktoren. Und wenn wir auf ein Unternehmen gucken, schauen wir erstmal in einem ersten Schritt so ein bisschen, was sind denn für dieses Unternehmen wirklich die ganz besonders relevanten Punkte. Und dann kann man da ein bisschen tiefer reingucken. Aber so ein bisschen so die Kernthemen sind natürlich immer, wie sieht das aus mit meinem, sag mal, wie gehe ich mit dem Markt um? Also habe ich ein aktives Marktmanagement? Gucke ich überhaupt, was da draußen so passiert? Reagiere ich da drauf? Oder mache ich eigentlich den Stiefel, den mein Unternehmen vielleicht seit 100 Jahren erfolgreich tut, optimiere ich den immer weiter und gucke gar nicht mehr so richtig links und rechts? Natürlich das ganze Thema Personal, ne? Also was habe ich für eine Führungskultur? Ganz vorne steht erstmal, was habe ich denn für eine Vision? Ja, ist die überhaupt noch aktuell, ist die überhaupt noch zeitgemäß? Habe ich da überhaupt mal wieder drauf geguckt? Ja? Also all diese Faktoren, die man so in einem Unternehmen hat.
Verblüffend, ich zeige gerade mal was. Ich habe gerade also im Schrank genommen. nämlich das, was ich mit Banken seit Jahren trainiere für den Mittelstand, das ist der sogenannte Zukunftsdialog. Ja. Habe ich ein Zielbild? Wie sind die Erfolgsfaktoren? Was kann ich besser machen? Wie oft gucke ich da wieder hin? Und das sind genau die Faktoren, die du gerade erzählt hast, die wir auch gerade mit dem anderen Partner am Digitalisieren sind, als Quick-Check zum selber Ausfüllen bei Banken, dass der Unternehmer in, wir haben jetzt gestoppt, 8 Minuten 13 wäre der Durchschnitt, wenn man die Fragen eingibt und dann so seinen eigenen Unternehmer-Dashboard hat, bin ich überhaupt zukunftsfähig. Also von daher, das ist cool.
Es gibt aber auch noch eine kurze Antwort. Wir brauchen jetzt nur uns die Corona-Situation anschauen. Und wie viele Unternehmen nutzen das bereits jetzt schon als Chance, Dinge zu verändern, Dinge neu zu begreifen, neue Angebote zu schnüren? Und wie viele gehen jetzt einfach nur in die Geldspar-Deckmodus und warten eigentlich nur drauf, dass sie alles, wenn das mal vorbei ist, wieder genauso machen wie früher?
Ja, bestimmt. Klar, gibt es massenhaft.
Also wir hatten das mal so ein bisschen für uns mal aufgeteilt in so drei Säulen, die ein Unternehmen hat. Ne? Also einmal das Kerngeschäft. Ne? Läuft es da gut? Ist das gut optimiert? Das ist natürlich so ein bisschen der Kern jedes Unternehmens, klar. Und viele ziehen sich halt nur darauf zurück. Aber links und rechts gibt es halt auch noch was. Und das ist einmal eben dieses Marktmanagement, was ich gerade angesprochen habe. Gehe ich auch proaktiv mit Veränderungen im Markt um? Ja, weiß ich überhaupt erstmal, dass es sie gibt? Das ist ja die Frage 1. Mhm. Und die Frage 2, wie gehe ich damit um? Nutze ich das vielleicht auch als Chance? Wie jetzt in der Corona-Krise gibt es ja auch durchaus Unternehmen, die dort positive Impulse für sich rausgezogen haben. Und natürlich das Thema Veränderungsfähigkeit. Das hat viel mit Management zu tun, das hat viel damit zu tun, kann ich denn auch nach Zahlen sozusagen, nach Daten, die ich erhebe, kann ich danach managen? Glaube ich denen oder bin ich jemand, der rein nach Bauchgefühl das Ganze macht? Ne? Und daran hängt ja ganz viel, ob ich so einer Organisation eine gewisse Selbstständigkeit übertrage oder ob ich sage, ist egal, was ihr da analysiert habt und getan habt und gemacht habt, am Ende kommt ob Mufti und haut einmal mit der Faust auf den Tisch und dann ist das sowieso wieder alles obsolet. Also gibt da...
Das hat eine andere Kultur, genau. Ja. Ja, oder Ulrich, dein eigenes Beispiel, Zukunftsfähigkeit und deinem Unternehmen mal dekliniert. Du hast viele Vorträge gehalten und Coachings vor Ort gemacht. Jetzt mit Corona war das Reisen eingeschränkt. Das hast du erstmal investiert in Webinare, in digitale Inhalte,
digitale Formate,
das ist erstmal ein Investment. Aber das zahlt sich ja sehr schnell sehr stark aus, weil demnächst kannst du dafür ein Geschäftsmodell fahren, für diese digitalen Inhalte, ohne dass du noch reisen musst, dass du noch vor Ort sein musst, sondern hast das sozusagen einen einmalig produzierten Content, den du mehrfach verkaufen kannst. So, das heißt also, du wirst da viel besser nachher dastehen als vorher. Plus, dass du natürlich deine individuellen Beratungsangebote nach wie vor fortsetzen
kannst. Die kann man ja, wie heißt das? Ich kann man auch hybrid kaufen, sagte ja, genau. Ja. Nee, ich brauche sie hybrid, ich brauche sie digital und vor Ort. Und das fand ich eine nette Leistung, aber genau das ist es ja tatsächlich. Über viele Dinge hätte ich ohne Corona gar nicht nachgedacht. Also meine Kurse wird es sicher nicht digital geben und das Banken meinen Podcast als Unternehmer-Podcast für sich nutzen und wir zwar individuelle Folgen produzieren, aber ganz viel Content-Recycling machen mit Folgen, die wir sowieso hatten.
Ja,
das ist einfach ein nettes Zusatzbusiness.
Und das kommt ja den gelernten Kundenbedürfnis ja auch sehr nahe, dass man eben solche vorproduzierten Inhalte dann auch dann konsumiert, wenn man gerade dazu Zeit hat und nicht, wenn der Ulrich vorbeikommt.
Genau, ja? Wir können zeitunabhängig, remote, können wir arbeiten. Mal bevor die ganze Zeit rum ist und wir nur über unsere Kunden gesprochen haben, reden wir mal über euch. Was war denn eigentlich eure Gründungsidee bei eurem Digilab?
Digitalstab,
sorry. Ich hatte jetzt an ein Labor gedacht. Nee, war falscher Fehler, genau.
Ja, also, vielleicht hätten wir uns auch Digilab nennen sollen, hast völlig recht.
Wäre auch ein Labor gewesen.
Ja, wäre auch richtig gewesen.
Gab's bestimmt schon.
Also wir haben uns ja mit tausenden von neuen Geschäften beschäftigt, im Sinne von anschauen und schauen, welche sind erfolgsversprechend und haben uns mit zig solchen Unternehmen intensiv beschäftigt, die mit aufgebaut. Da ging es immer um Neugeschäft und zwar immer um Themen, die zwischen bestehenden Industriefeldern Innovationen darstellen. So, und unsere Erkenntnis, und auf der Basis haben wir uns ja auch kennengelernt, die Christine und ich, war, dass es im Mittelstand eben diese Beidhändigkeit, von der wir eingangs sprachen, oft nicht gibt, sondern da wird das angestammte Geschäft vielleicht seit 100 Jahren erfolgreich und super effizient betrieben. Mhm. Dadurch wird aber diese Fähigkeit, auch mal über den Tellerrand zu schauen und flexibel auf was Neues zu gehen, die ist dann unterentwickelt. So, und diese Fähigkeit, die haben wir genau erwiesenermaßen in unserem ganzen Berufsleben ausgeübt. Und diese Kombination, diese Lücke beim Mittelstand wollen wir eben füllen. Und das ist der Antrieb für die Gründung des Unternehmens gewesen.
Ja, und das Thema digital ist auch im Namen, weil das ja auch ganz viel mit eben neuen digitalen Prozessen, Geschäftsmodellen zu tun hat, die einfach auch nach anderen Mechaniken funktionieren. Ja, und da ist, glaube ich, auch ein Bedarf durchaus da, dem Mittelstand auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ja, also ich glaube, da passiert viel auch nicht, weil einfach vielleicht das Know-how einfach noch nicht so gelernt ist und man so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Ungewohnten auch so ein bisschen unsicheres Terrain. Mhm. Und aber letzten Endes, das ist alles kein Hexenwerk. Ja, also das ist schlicht und ergreifend vielleicht ein anderes Label und es sind andere Themen, aber so das Unternehmerische, das funktioniert da ja genauso. Ja, und denen zu helfen, dort den richtigen Start zu finden, das war uns halt einfach ein Anliegen, weil ich glaube, dass der deutsche Mittelstand ein Riesenpfund ist unserer Wirtschaft. Und da ist eben dieses ganze Digitalisierungsthema, und damit meine ich eben nicht nur das ERP-System und nicht nur Homeoffice, sondern wirklich sich auch mit einer anderen Wertschöpfungstiefe zu beschäftigen, sich mit dem Kunden anders zu beschäftigen. All diese Chancen, die sollten wir viel stärker und viel schneller ergreifen, damit wir da einfach zukunftsfähig sind, auch im Mittelstand.
Was aber auch ganz wichtig ist dabei, und ich glaube, das eint uns alle drei, die wir hier sitzen, wir haben einfach extrem Spaß bei sowas.
Ja.
Ja, extrem Spaß, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und zu sehen, wie die erfolgreich werden.
Das wäre die Frage nach dem Antrieb tatsächlich, weil Geschäftsidee ist ja manchmal auch monetär getrieben. Was ist denn jetzt der emotionale Antrieb, die Erfüllung, der Spaß dabei? Was ist denn das, was da euch tickert?
Ja, es ist einfach großartig zu sehen, wenn aus solchen kleinen Pflänzchen, die vielleicht irgendwann mal an einem Board auf dem Post-it standen, ja, wenn von so einem kleinen Pflänzchen man sieht, wie innerhalb von relativ kurzer Zeit dort wirklich schon was wachsen kann, wo alle dann so eine Freude dran haben, weil man sieht, Mensch, da ist wirklich was dran, damit können wir erfolgreich sein. Jedem Neuen wohnt ja so ein Zauber in. Ja, und das ist da ganz intensiv so, und auch diese intensive Zusammenarbeit, dieser iterative Prozess, das braucht ja einfach auch ganz enges Zusammenspiel mit dem Unternehmer, und das ist einfach eine super intensive und super positive Erfahrung, weil wir halt auch wissen, dass am Ende eigentlich immer ein gutes Ergebnis dabei rauskommt.
Das ist wie Kinder großziehen.
Ja.
Man sagt, die sind jetzt so klein und am Ende sind die ganz toll. Ja. Und man hat einen Anteil daran gehabt oder zumindest mal ein Stück weit Randbedingungen mitgeprägt. Das macht dann schon auch innerlich stolz, weiß ich nicht, aber zufrieden, erfüllt, hat dann Freude dran. Wenn ihr euch es aussuchen könntet, wir wären 5 Jahre älter. Wir haben das Jahr 2026 und es steht ein Zeitungsartikel über euch. Halbseitig, meinetwegen, in der FAZ oder in der Süddeutschen oder wo auch immer. Was steht denn da über euch drin? Im Idealfall.
Also im Idealfall steht da drin, 5 Jahre zuvor gab es diese Truppe, die hat ganz stark mit Vorstellungskraft gearbeitet. Mhm. Stell dir die Zukunft vor, lieber Mittelständler. Und das war ein mutiger Schritt, der aber sich sehr gezeigt hat, dass, was man sich da vorstellt, auch Realität werden kann.
Ja, also ich glaube wirklich, wenn man da so eine gewisse Initiative auch ins Leben rufen kann, dass einfach mehr Mittelständler sich trauen, diesen Weg zu gehen und auch was Neues auszuprobieren und damit erfolgreich zu sein und einfach auch den Mittelstand zukunftsfähig zu machen. Wenn wir da einen kleinen Baustein geliefert haben, dann wäre ich schon sehr happy.
Dann wäre das ein guter Artikel.
Dann wäre ich da schon sehr happy.
Imagine. Die Kraft von Imagine.
Ja. Genau, es ist ja tatsächlich, ich habe es ja eben gesagt, der Mittelstand ist ja nicht umsonst stolz auf sich als wirkliches Fund.
Ja.
Und es wäre wirklich zu schade, wenn das irgendwie bröckelt oder wenn das einfach wegerodiert und wir haben nichts gemacht. Und wenn man da einen Beitrag zu leisten kann und die wachsen dann wieder, haben Spaß an neuen Dingen und können dann auch wieder entsprechend stolz darauf sein, das ist schon cool.
Und es gab immer mal Gründerzeiten, ja, wo viele neue Dinge entstanden sind, und gerade nach schwierigen Phasen wie so einer Epidemie oder Pandemie kommen wieder solche Gründerzeiten. Aber die Unternehmen, die es heute gibt, die haben so viel Stärken in sich, so viel starke Marktpositionen. Das ist eine Schande, wenn man daraus nicht aus der eigenen Kraft dieses Unternehmen zusätzlich etwas Neues kreieren kann und nicht einfach nur Altes zerstören und komplett Neues auf der Wiese aufbaut.
Es ist schon faszinierend, was da Leute aus Ideen machen. Also irgendwie letzte Woche passt zwar nicht ganz, aber dann doch wieder. Es gibt ja genügend Hotels, die gerade ein Riesenproblem haben, die Läden voll zu kriegen. Dann habe ich von jemandem in München gehört, der hat die Bude gerammelte voll, weil der nimmt Corona-Positive auf. Mhm. Die stören ja daheim nur. Ich stelle hier einfach Hygienemaßnahmen sicher, dass die isoliert in ihren Zimmer brauchen. Die werden komplett verpflegt und haben ihr Zimmer und stecken niemand mehr an. Dann habe ich zwar die ganze Bude voll, aber die explodieren gerade. Oder andere, die dann sagen, du kannst ja nicht nur im Homeoffice arbeiten. Je nachdem, die stellen dann die Büros zur Verfügung mit Internet und allem anderen Kram. Also da gibt's ja schon auch Ideen, wie aus demselben Umstand plötzlich ein neues Geschäft entsteht. Die haben jetzt zwar keine Digitalisierungskampagne gefahren, aber waren immerhin flexibel genug zu sagen, ich erfinde einfach den Markt für meine Begriffe um.
Ja.
Und das finde ich immer total faszinierend, wenn Unternehmer das schaffen. Da habe ich immer Mordsrespekt vor, zu sagen, wow, das ist manchmal ist ja im Nachhinein betrachtet oft eine billige Lösung. Nee, die ist cool, weil die aus dem Nix kam.
Ja, richtig.
Mit Blick auf die Zeit, wenn wir jetzt unseren Zuhörern noch 3 Tipps auf den Weg geben könnten, zu sagen, also wo, wenn du über neue Geschäftsmodelle, über Digitalisierungs, über Zukunftsfähigkeit nachdenkst, was würdet ihr denn so 3 knackige Tipps mit auf den Weg geben?
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
Das Erste, was mir sofort einfällt, ist Muße. Das ist aus meiner eigenen Erfahrung, auf neue Ideen zu kommen und die wirklich mal sich durch den Kopf gehen zu lassen, braucht man Muße, vielleicht einen langen Spaziergang.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau, was ich erzähle. Genau. Ein Tag am Strand sitzen, im Gebirge sitzen, wandern gehen, rausgehen, du musst wirklich raus.
Ja, Abstand vom Tagesgeschäft.
Abstand vom Tagesgeschäft, okay.
Und sich nicht einfach nur die nächste Produktidee aus dem Ingenieurslabor präsentieren lassen und die irgendwie mit Gewalt in den Markt zu bringen, sondern Abstand und mal nachdenken.
Super gut.
Ich glaube, zu dem Abstand gehört auch ein Stück weit, sich mal aus seiner üblichen Gruppe herauszuziehen und sich vielleicht Impulse einfach von anderen Menschen geben zu lassen. Sei das jetzt jemand aus einer anderen Branche, sei das irgendwie jemand, der in einem total anderen Bereich tätig ist. Aber diese Impulse von außen, die,
extrem wichtig,
die sind total wichtig und die lösen häufig was aus. Wenn man mal.
Die kommen so aus dem Tunnelblick. Ich glaube, der vorne Begriff dazu heißt Cross-Industry Innovation.
Ganz genau, das habe ich auch schon ganz viel gemacht. Ich hatte auch lustige Workshops zum Beispiel mit Pharmaunternehmen und normalen Einzelhandel. Also da kann man ganz viel machen. Und ich glaube auch diese Innovation und solche Anfangsgeschichten, da braucht man genau das. Man braucht Muße, man braucht Impulse, damit man einfach auch mal rumspinnen kann. Weil da kommen dann wirklich auch mal ganz kreative Ideen.
Man muss seine Blase verlassen. Ja. Abstand finden, seine Blase verlassen. Tipp 3.
Und mit Kunden reden. Kunden.
Und sofort Ausgleich, Austausch.
Okay, man muss ja noch nichts haben, einfach schon mal reden. Reden und erfahren, was brauchen Leute.
Nicht erst sagen, ach, das muss erst so und so fertig werden und jetzt will ich das noch, ne? Und dann brauchen wir erstmal 100.000 Euro, um da was zu bauen. Nein, brauchst du nicht. Ganz früh einfach mal mit dem Kunden reden. Und wirklich die Kundenzentrierung, das ist das A und O.
Könntest du das brauchen? Wäre da eine Idee? Wäre das gut für dich?
Ja.
Also ganz simple Dinge eigentlich.
Ja. Und man wundert sich immer wieder, auch wir als Profis, was für tolle Insights das zum Beispiel geben kann. Alleine, wenn du mal mit 5 Leuten zum Beispiel diesen Kaffee trinkst. Ja? Und die dann sagen,
Kaffee
genau, und die dann zum Beispiel auf einmal sagen, ja, ist ein ganz toller Geschmack, aber irgendwie so für jeden Tag hätte ich gerne irgendwie was Neutraleres, was so nach Filterkaffee schmeckt. Oder von wegen, wenn ich die Packung nehme, dann will ich sofort sehen, was für ein Vitamin ich da jetzt nehme oder so. Mhm. Ne? Also da sind dann einfach so Ideen dabei, wo man denkt, Mensch, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil man häufig schon mit dem Kopf so tief drin steckt, dass man so das total Offensichtliche überhaupt nicht mehr.
Und da kommt man auf ganz neue Ideen dann für Geschäftsmodelle zum Beispiel, um damit umzugehen. Ne?
Ja, wie cool, weil das sind ja sehr, sehr pragmatische, sehr simple Dinge. Geh aus dem Tagesalltag raus, in dem Abstand, lass sacken, tausch dich aus. Das kann man ja sofort ohne Invest, ohne was man braucht, ist Kopf frei und Zeit. Und das war's auch schon. Wenn man mehr zu euch finden, suchen sollte, wo findet man euch denn im Internet?
Ja gut, unsere Webseite gibt es, ne? www.digitalstab.de, ja, das auf jeden Fall. Bald gibt es auch eine neue Webseite.
Die heißt, haben wir das schon verraten, also hat was mit Imagine zu tun.
Oh, deswegen war der schon so positiv besetzt.
Imagine. Ja, und da kann man auch ganz leicht mit uns Kontakt aufnehmen, mal überraschen lassen.
Mhm. Gibt es sowas wie zum Reinhören, zum Reinschnuppern, irgendwas zum als Webinar oder sonst irgendwo, wo man sagt, da, ich will den mal in die Augen gucken, ich will da mal mit denen schnacken oder kann man einfach nur anrufen und sagen, ich hätte da mal eine Idee, können wir uns austauschen, wie handhabt ihr das?
Ganz genau, also wir sind da, sag ich mal, für einfach mal anrufen und einfach mal austauschen, sind wir jederzeit offen. Da sind wir viel zu gerne im Austausch und kriegen neue Ideen.
Also niedrige Zugangshürde, das ist schon mal gut.
Sehr niedrige Zugangshürde.
Ja, einfach anrufen.
Und hier bei unserem neuen Projekt, wo wir uns dann auch ganz explizit auf dieses Inkubationsthema fokussieren, da werden wir auch nochmal ein paar digitalere Wege aufmachen. Aber da würde ich mal sagen, das promoten wir, wenn es soweit ist. Ansonsten, klar, gibt es Whitepaper zum Runterladen. Aber ich glaube, einfach mal E-Mail schreiben, anrufen und einfach mal einen Videocall ist, glaube ich, die beste Variante.
Ja, ich packe die E-Mail und die Webseite einfach in die sogenannten Shownotes und dann findet man die. Und ansonsten, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, ihr habt alle meine E-Mail-Adresse, dann Kontakt stelle ich ja gerne her. Das ist ja kein überhaupt kein Thema, das geht dann schnell. Dann würde ich mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt tatsächlich schon 45 Minuten miteinander geschnackt, das ließe sich wahrscheinlich erst noch eine Zeit lang fortführen, aber ich würde mal sagen, das reicht für die Fahrt zur Arbeit und zurück. Halbe, dann ist das immer schon ganz gut, wenn man dann zur Arbeit fährt und ansonsten beim Bügeln, beim Spülen, wie auch immer, empfehlt die Dinge gerne natürlich weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ihr habt noch nicht abonniert, dann natürlich auf Abonnieren drücken und natürlich gerne an andere Unternehmer weitergeben, zum Beispiel die jetzt auch vor diesen wunderbaren Digitalisierungsherausforderungen stehen. Und ich glaube, ihr habt ja gemerkt, dass wir das sehr pragmatisch und sehr handfest und sehr hemdsärmelig mal wieder angegangen sind. Von daher freue ich mich, wenn ihr dann in der nächsten Folge auch wieder als brave Zuhörer dabei seid und drücke euch die Daumen für eine gute Zeit. Macht's mal gut, bis bald. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.